Herzlich willkommen zum Party Possible Podcast Wochenrückblick mit deiner Gastgeberin Nadine Dorau.
Da, 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 da. Karneval ist vorbei und damit ein riesengroßes Ich wollte gerade schon Helau sagen. Nein, hallo natürlich und Gott sei Dank. Das Karneval ja so an sich hat, habe ich nachgedacht. Okay, Karneval hat es natürlich nicht gerade an sich, dass man über Karneval nachdenkt. Man feiert ja eigentlich die ganze Zeit. Ich allerdings habe darüber nachgedacht, warum das Dreigestirn aus Karneval eigentlich nur aus Männern besteht, während doch die Jungfrau eigentlich eine Frau ist. Also es heißt ja schon Jungfrau. Nun gut, habe ich mir überlegt, woher kommt denn das jetzt, dass die Jungfrau ein verkleideter Mann ist? What? Dann habe ich mich eingelesen. Also es war so, dass damals Frauen nicht an Bühnenprogrammen teilnehmen durften. Daher war natürlich dann die Frau, die Jungfrau, auch ein Mann. Okay, habe ich verstanden. Jetzt ist man ja ein paar hundert Jahre weiter, würde ich meinen. Und es gibt ja auch Tanzmariechen, Funkemariechen, die finden ja auch auf der Bühne statt. Habe ich gedacht, nein, die sind aber nicht in einer Führungsposition. Die verkleidete Jungfrau, die ja aber eigentlich ein Mann ist, in einer Führungsposition als Mann, Frau, Mann, viel mehr Sinn macht, wenn diese nämlich, ja, ein echter Mann ist, weil es ja eine echte Führungsposition im Karneval, im Dreigestirn, die Jungfrau zu sein. Halten wir einmal fest, eine Führungsposition im Karneval, zumindest im traditionellen Kölner Karneval mit dem Dreigestirn, da gibt es den Prinz, es gibt den Bauern und der Jungfrau. Also nicht durch eine, soll ich sagen, biologische Frau bespielt werden. Natürlich seine Tradition darin hat, dass dies im Mittelalter einfach für Frauen nicht angebracht war und erlaubt war, die Bühne zu betreten. Jetzt kann man sich denken, was ist denn mit den Mariechen? Ganz genau, das ist natürlich auch eine Persiflage, nämlich auf die preußischen Soldaten. Die Kölner haben sich also, indem sie Männer, Achtung, damals auch Männer, in Mariechen verkleidet haben, über die militärische Disziplin, aber auch natürlich strenge lustig. Und hier hat ein Wandel stattgefunden. So, dass es weg von der Persiflage, von dem Ulk-Mariechen zu höchst sportlichen Leistungen hinüberging und sich geändert hat. Wissen wir ja bereits, dass Karneval höchst satirisch ist und das alles liegt in den Ursprüngen. Und so stellt dann auch das Fräulein die Stadt Köln selbst dar, wurde dann wohl im Laufe der Zeit geändert, nämlich in eine Karikatur, welche sich gegen die Kirche strebt, genau weil da eben immer nur Männer an der Spitze sind. Und darum steckt man einen Mann aus Tradition in Frauenkleidung, um das entsprechend humoristisch darzustellen. Ich habe es nicht kapiert, sorry. Ich finde das ein bisschen schwierig. Wenn man genau das nämlich gleich macht, wogegen man ja eigentlich in der Kirche ist, wenn man einen Mann in eine Frauenkleidung steckt, um zu protestieren, dass in der Kirche ein Mann das Oberhaupt hat. Es ist dann natürlich auch mit den Spielmannszügen. Diese Spielmannszüge, schnell eben auch rein männlich, wurden in all ihrer Pracht nämlich genau mit Formen so erfunden und aufgesetzt, sage ich, das Militär zu, so sagt man in Köln, verhonepiepeln. Mittlerweile kann man aber wohl ruhigen Gewissens sagen, dass das Militär seine Türen geöffnet hat und eben auch Frauen hier und nicht nur Männer ihren Bestand haben. Es ist also das in dem Kölner Karneval. Die Militärgruppen bzw. die Spielmannszüge heutzutage ein wesentlich strengeres Reglement haben, als das, was sie ja eigentlich veräppeln wollten. Und ich denke, da stimmt doch was nicht, oder? Verkehrte Welt. Alles in allem hast du jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt. Jungfrauen sind keine Frauen. Tanzmariechen waren früher Männer, sind jetzt aber Frauen. Und die Bundeswehr ist woker als der Karneval. Und bunt, glaube ich auch. Nun, wir müssen uns jetzt fast ein ganzes Jahr keine Gedanken mehr um die fünfte Jahreszeit machen. Auch wenn sie am 11.11. beginnt, ist es noch lange hin. scheinen die Mädels der Generation Z gerade ein großes und ein ziemlich großes Problem zu haben damit, dass sie, wenn sie rausgehen, viele verheiratete Männer daten bzw. kennenlernen und es ihnen nicht gesagt wird. Das ist natürlich ein bisschen doof für genau diese Person, Generation Z, die sich dann in jemanden Hals über Kopf verliebt und dann nachher denkt, okay, das ist natürlich ein bisschen ätzend für mich. Ich habe gedacht, du bist Single, und dann stellt sich heraus, da ist schon so ein Doppelleben passiert. Denn gerade in der Generation Z gibt es dann natürlich gar nicht mehr so einen großen Unterschied zu der nächsten Generation, die ja natürlich dann die Jungen davon und auch die Älteren schon Familienväter sein können, in festen Bindungen sein können. Und Jüngere, habe ich gerade gesagt, die für die eben gerade ältere Generation Z schon in Frage kommen. Mädels haben sich also hier etwas ausgedacht. Und das scheint ein neuer Trend zu sein, den ich gar nicht so dumm finde. Und dann denke ich, also die Generation Z, die hat es echt drauf, ne? Also die Mädels der Generation Z sprühen sich jetzt komplett mit Glitzer ein, weil dann die verheirateten Männer die Finger davon lassen, denn dann, klar, bist du natürlich auch voll mit Glitzer und das willst du nicht nach Hause tragen. Ich finde, das ist ganz schön smart. Schon sliden wir direkt ins nächste Thema. Möchte ich dich direkt fragen, kennst du Richard Punchers? Richard Punchers, sein letzter Wille war, dass er das Grab über Marilyn Monroe erwerben kann, dieses erhält, und mit dem Gesicht nach unten im Sarg auf Marilyn liegen würde, damit er auf Ewigkeit auf Marilyn liegt. Und jetzt sagst du bestimmt, ja, komm, komischer Typ, macht ja kein Mensch. Doch, 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 doch. Der Ex-Ehemann von Marilyn hat ihm dieses Grab verkauft. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre stinksauer als Marilyn. Ich wäre stinksauer. Das gibt's doch überhaupt gar nicht, oder? Dass es Menschen einfach so machen, sich irgendwelche komischen Sachen überlegen, und dann hast du so einen Ex-Typ, der macht das. Der verkauft dann einfach das Grab über dir, erfüllt diesen Da würde ich mich ja schämen. Mal ganz ehrlich. Gibt's nicht, oder? Dann habe ich noch einen Gesundheitstipp für dich, und dann haben wir noch ein richtig cooles Thema. Da geht es um Kunst und eine großartige Kunstausstellung, die ich in der letzten Woche besucht habe, also jetzt in dieser Woche besucht habe. Ich war gar nicht so sehr getoucht von allem, von dieser Ausstellung, aber von ein oder zwei Sachen, davon rede ich dann gleich. Zuerst allerdings zu dem Gesundheitstipp. Die meisten unserer Schmerzen kommen nachweislich von der Erdanziehungskraft. Das, was uns ernährt, tötet uns. Und ich denke, dieser Spruch ist so wahr, wie er eben auch hilfreich sein kann. Um diesem entgegenzuwirken, ist es sehr gut, wenn du dich zwischendurch einfach mal genau aufhängst. Falsch herum aufhängst. Und es gibt da verschiedene, ich würde ja sagen, Foltermethoden. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das ist so aus dem Buddhismus ein kleiner Trick. Oder was heißt ein kleiner Trick, eine kleine Gesundheitsinfo, die viele Mönche machen. Ich habe jetzt unterschiedliche Reportagen darüber gesehen, und die lebensverlängert und im Besonderen natürlich auch für deinen Körper wohltuend sind, weil sie dies einfach einmal aushebeln, dieses Grundgesetz des Schmerzes. Also kleiner Tipp, einfach mal im Kopf behalten. Und jetzt komme ich zu dieser Ausstellung. Ich war in der Ausstellung von Yoko Ono. Ich muss echt sagen, ich fand es nicht gut kuratiert, und ich bin jetzt nicht hier der Oberkunstmensch. Das heißt, ich kann dir sagen, weil ich es so empfunden habe. Ja? Ich hätte es anders kuratiert, ich bin aber auch Laie. Und das, was ich besonders beeindruckend fand, waren drei Dinge. Zuerst einmal war es ein weißes Schachbrett, in dem beide Positionen, in dem es kein Schwarz und auch kein Weiß gab, sondern beide Positionen weiß sind. Und es stand ein Schild dran: Spiele so lange, bis du nicht mehr weißt, welches dein Posten war. Und das ergibt natürlich diese Friedens- oder unter dem Deckmantel des Friedens ausgestellten Kunststücke haben dann natürlich eine wirklich weitreichende Bedeutung. Wenn du alles einfach nur weiß siehst, wenn du also nicht deinen Gegner siehst und diesen auch klar identifizieren kannst und dich siehst, sondern wenn einmal nur dieser Frieden wäre, und da muss jeder mitmachen, das ist keine Einbahnstraße, das ist auch keine Bringschuldfrieden, das ist ein Miteinander. Wenn einfach alle Kulturen mitmachen würden, dem anderen in seiner Religion, in seinem Sein, in seinem Ist so zu belassen, wie eben dieser ist, dann würde es keine Religionskriege geben. Es gäbe keine Messerüberfälle und Attentate. Und es wäre eine friedliche Welt, wenn wir uns nur einmal alle bewusst machen würden, dass wir auf diesem weißen Spielfeld alles weiße Figuren sind und im Miteinander sein müssen. Und noch einmal, es ist keine Einbahnstraße und Frieden ist keine Bringschuld. Es geht immer wieder um das Miteinander und dass jeder tut, was er kann dafür und sogar noch ein bisschen mehr. Und das heißt überhaupt gar nicht, dass man blindlings in irgendwelche Dinge hineinlaufen muss. Natürlich muss es Grenzen geben, natürlich muss es ein Aufzeigen geben und natürlich muss es ein Erklären und ein Verstehen geben. Ich habe einen ganz wunderbaren Spruch heute gelesen. Ich übersetze auf Deutsch, ich kann den Gott nur auf Englisch. Moment. Wenn du ein Überdenker, also Overthinker ist natürlich wesentlich verbreiteter, bist, dann kann ich doch dein Übererklärer sein, Overexplainer, glaube ich, stand. Es macht mir nichts aus, dir diesen Frieden im Kopf zu geben. Und das fand ich ganz wunderbar. Und das meine ich, da bricht sich doch niemand was ab. Das ist doch großartig, wenn doch jeder so mit den Schwächen des anderen umgehen könnte. Und ich glaube, alle und jeder ist auf irgendeine Art bedürftig. Und ich glaube, auch jeder ist auf irgendeine Art, und das halte ich wirklich der Politik auch vor, dass man zu jedem sagt, ja, halt hier psychische Probleme und so. Ja, haben wir wohl alle. Also bei dem, was wir in dieser Zeit mitmachen, haben wir wohl alle psychische Probleme. Und wenn wir hier auch uns selber zum Beispiel, um nicht anderen zur Last zu fallen, regenerieren, selber gesunden und selber tun, was wir nur möglichst können, um gesund und stabil und belastbar zu sein, dann ist einfach schon viel mehr getan, als eben nichts zu tun. Das nächste Objekt, was mich sehr zum Denken angeregt hat, und das ist ja einfach auch das, was dann Kunst ausmacht, war eine einfache, durchsichtige Kugel. Und diese hieß Spitzfindigkeit. Und zu dieser Kugel war geschrieben, dass diese Kugel in dem hintersten Winkel deines Gehirns zur Spitze werden kann. Und da habe ich mir sehr Gedanken darüber gemacht, was damit gemeint sein kann. Und das war gar nicht viel erklärt. Und ich finde, das ist auch so wichtig, dass Raum für meine eigenen Interpretationen und Überlegungen ist. Und darum mag ich Kunst und mag Galerien so gerne. Und ich bin früher so gewesen, dass ich gedacht habe, meine Güte, in diesem Bild, also das kann ja jeder malen, hier irgendwelche schwarzen Striche auf eine Leinwand, sollen die doch lieber was Schönes malen, was man erkennt. Das, was aber einfach eine durchsichtige Kugel und ein Name wie Spitzfindigkeit und ein Text wie, dass diese runde, durchsichtige Glaskugel zur Spitze in deinem Gehirn wird, das macht natürlich dann Überlegungen, denn dann steht da nicht weiter irgendetwas. Auch bei dem nächsten Bild, was ich dir gleich erzähle, was wirklich aus vielen schwarzen Strichen bestand, fängt natürlich das Gehirn an zu überlegen, was das für mich bedeuten könnte und vielleicht auch, was der Künstler damit gemeint hat. Und hier ist wirklich, je weniger du beschrieben hast, desto besser. Also was bedeutet diese durchsichtige Kugel und ihre Spitzfindigkeit, dass sie im hintersten Gedankenstübchen am Ende deines Gehirns und in der kleinsten Lücke zu einer Spitze werden kann, obwohl sie doch so schön und durchsichtig und rund ist. Ich denke, das heißt einfach, dass wir manche Gedankengänge haben oder manche Gedanken denken, die im ersten Moment ganz rund sind und ganz klar sind und vielleicht neutral oder sogar schön sind. Und dass, wenn wir länger darüber nachdenken und wenn wir länger diesen einen Gedanken betrachten und uns länger mit dieser einen Sache beschäftigen, dass dann das zu einer Spitze werden kann, die uns immer und immer und immer wieder sticht. Und diese Symbolik dahinter, einen leichten Gedanken zu haben, und ich setze das jetzt einfach mal ins Monetäre, was viele ja auch sagen, wenn du reich bist, hast du nachher Angst, dein Geld zu verlieren, du hast Angst, arm zu werden. Wenn du 17 Millionen auf deinem Konto hast und hast dann nur noch 3 Millionen, meinst du, du bist arm. Das ist genau das, was es auch interpretieren kann. In dem Moment hast du nicht etwas in deinem Besitz, sondern etwas besitzt dich. Und das kann eben auch dieser Gedanke sein, der von seiner wunderbaren, klaren Form zu einer spitzen, dunklen Macht über dich wird, sodass eben nicht mehr du deine Gedanken lenkst, sondern diese Gedanken dich lenken. Und das ist alles hineininterpretiert. Und keine Ahnung, ob sie das damit gemeint hat und keine Ahnung, in welcher Phase Yoko Ono war, als sie genau in dem Moment diese Kugel mit diesem schweren, mit dieser Spitzfindigkeit, mit diesem schweren Titel belegt hat und mit dieser kleinen Erklärung dazu. Aber das drüber nachdenken, was löst es in dir aus? Das bringt uns ganz, ganz nah zu uns, zu dem, was uns wehtut, zu dem, was, wo wir drüber nachdenken und was es genau für uns bedeutet. Auf das weitere Bild möchte ich gerne auch noch eingehen, bevor ich dann den Podcast für diese Woche schließe. Und das waren eben diese schwarzen Striche. Diese schwarzen Striche waren natürlich auf einer weißen Leinwand und diese haben sich verändert. Das heißt, du hattest wenige schwarze Striche, die immer breiter, immer dicker wurden, die von grau in ein dunkles Schwarz gingen, bis dann wirklich die komplette Leinwand ganz schwarz war. Du hast dann also ja überhaupt gar keine Fläche mehr, um zu wissen, unter dem Schwarz ist natürlich weiß. Das Weiß kann nur so lange wirken, wie das Schwarz es nicht komplett übertüncht hat. Und das Schwarz kann nur so auffällig sein, so weit oder so lang du auch weiß siehst. Und wenn du nur ein ganz, ganz kleines bisschen an einer Ecke von dem Schwarz, von dieser Schwere abkratzt, ist da wieder weiß. Und bestimmt nicht unberührtes, jungfräuliches Weiß. Aber es ist hell. Vielleicht belegt mit einem grauen Schleier oder vielleicht übersät eben von diesen Kratzern, die wir mit dem Fingernagel in die Leinwand gehen, um diese Leinwand von dem Schwarz zu befreien. Und vielleicht ist es ähnlich wie eine große Wunde, die nach und nach zur Narbe wird, die wir immer noch sehen, aber die irgendwann auch zugegangen ist. Und ich denke, das ist dann auch die Erklärung zu unserer Jugend oder zu unserer Kindheit oder eben auch zum Älterwerden, dass wir Zeit brauchen, um Kunst verstehen zu können. Dass wir älter werden müssen, um Kunst zu verstehen, etwas hineininterpretieren. Denn natürlich haben wir einen wesentlich größeren Erfahrungsschatz, viel mehr Narben, viel mehr, was wir in einfache schwarze Striche hineininterpretieren können, als das, was wir haben, wenn wir Kinder sind und dann einfach, ja, sind halt schwarze Striche auf einer weißen Leinwand sehen. Und je mehr du dann ja erlebt hast und vielleicht auch deinen Geist öffnest, um die Unterschiedlichkeiten an Narben und Wunden zu begreifen und zu verstehen, dann ja auch dein Gehirn und dein Herz für Kunst öffnen kannst. Also denke mal daran, wo kein Licht, da kein Schatten und wo kein Weiß, da kein Schwarz. Und jetzt habe ich ganz vergessen, auf den kleinen Anglerfisch der letzten Woche nochmal einzugehen, weil ich so viele Zuschriften dazu bekommen habe. Dankeschön dafür. Und das passt ja gerade ganz wunderbar in unsere Schwarz-Weiß-Gedanken und in unsere Schwarz-Weiß-Theorien. Dieser dunkle Anglerfisch hat also sein Leben lang als einziges geleuchtet und ist dann an die Wasseroberfläche geschwommen. Und weißt du, dieser Gedanke ist auch wieder einer, in den wir all unsere Hoffnung, Zuversicht, Wärme, Liebe, Tragik und Wünsche hineininterpretieren. So ist dieser Anglerfisch also einmal an die Oberfläche geschwommen, um am letzten Tag einmal zu erfahren, wie es ist, wenn jemand anderes für ihn scheint. Also noch ein kleiner Reminder, wenn alles um dich dunkel ist, vielleicht bist ja dann du die Sonne.